Herzlich willkommen am Ruder, dem Gesprächspodcast im Oberland, Lechrain, Pfaffenwinkel und im Allgäu. Mein Name ist Christian Lori und ich habe in dieser Episode zum dritten Mal den Peter Meyer zu Gast. Er ist Künstler, er ist Zeichner, er ist Maler, er ist Grafiker, er ist Objektkünstler, er ist Zeichenlehrer, er ist Dozent, er ist Lehrbeauftragter, er ist ganz, ganz viel und wir unterhalten uns in dieser Episode über die Objektivität in der Kunst, über die Bildung eines Wasserfarbensyndikates, über Marketing im Kunstmarkt, über die Notwendigkeit der Netzwerkbildung und über seinen Weg zur Stoa 169 und seine Idee zum Serialienmarkt. Ich wünsche euch mit dieser Episode viel Spaß und ein paar inspirierende Minuten. Würdest du die These unterschreiben, dass Künstlersein hochindividuell ist?
Ja, klar, also, natürlich.
Dass du sagst, Kunst, was ist Kunst, hat so viel mit der eigenen Biografie zu tun, dass es keine Allgemeinformel gibt.
Nee, es gibt keine Allgemeinformel, aber es gibt natürlich schon, ich würde mal sagen, so, es gibt schon eine Objektivität auch, was die Qualität betrifft, wenn es um Kunst geht. Ich meine, Kunst ist, wie gesagt, kein geschützter Begriff. Also es kann sich jeder Künstler nennen. Stimmt. Und es gibt Leute, die sogenannten Hobbykünstler zum Beispiel, und das ist alles nicht zu verachten. Die machen es, weil es ihnen Spaß macht, aber sie bezeichnen sich gern als Künstler. Das klingt jetzt ein bisschen sehr abschätzig, aber ist eigentlich ironisch gemeint. Die schließen sich dann oft einmal zu Grüppchen zusammen. Das sind dann Künstlergruppen. Und mir ist einmal der Begriff des Wasserfarbensyndikats eingefallen. Aber es ist eben...
Wasserfarbensyndikat.
Das ist geil, so, oder? Ja, weil Aquarellmalerei, es ist halt für, sagen wir mal, für viele Laien ist es schon das Maximum so an dem, was man darstellen kann oder aus sich rausbringt und so weiter. Ist alles schön und wunderbar, aber da geht's jetzt nicht um Kunst, nicht um Inhalte, sondern einfach nur um den Spaß an der Freude. Aber es
könnte man ein Puzzle machen.
Ja, natürlich, klar. Und es gibt halt Leute, die sich dann ganz schnell auch als Künstler in der Öffentlichkeit so darstellen und mit denen möchte, sagen wir mal, jetzt jemand, der professionell arbeitet, nicht unbedingt verwechselt werden. Genau. Aber es passiert halt einfach. Also man ist ganz schnell ein Künstler. Aber wenn man nicht von seiner eigenen Arbeit leben muss, weil man vielleicht im richtigen Leben Ingenieur ist und nebenbei malt, dann ist man deswegen in meinen Augen noch kein Künstler, sondern höchstens ambitioniert oder kunstaffin. Man kann sich auch dafür interessieren und so weiter. Man kann sich auseinandersetzen damit, aber...
Talentiert, was auch immer.
Ja. Ja, aber es ist schwierig. Also es ist wirklich ein dehnbarer Begriff.
Eine weitere Frage, du hast gesagt, es ist eine gewisse Objektivität vorhanden. Ist die Objektivität entscheidet das Kollektiv der Gesellschaft? Oder entscheidet das Kapital?
Nee,
oder wer entscheidet?
Oder entscheiden das Einzelne? Kapital ist schwierig. Ich glaube, der Kunstmarkt funktioniert zwar wie genauso wie jeder andere Markt, aber
weil wenn das Kapital gesprochen hat, dann ist ja
natürlich. Ich meine, es gibt überall Protagonisten. Nennen wir jetzt mal zum Beispiel Neo Rauch. Der ist jetzt auch manchen Laien bekannt oder so. Da stehen die Leute über Jahre Schlange, um überhaupt etwas auch Museen von ihm zu kriegen oder so. Das ist halt so ein Hype. Der ist natürlich qualitativ, ist der gut. Das ist ganz sicher zeitgemäße hochwertige Malerei. Aber ich meine, der Kunstmarkt unterliegt zwar den üblichen Marktgesetzen, aber es hat viel mit Marketing, Vermarktung und Galerie zu tun. Und der ist deswegen, nur weil er hoch gehandelt wird, nicht besser wie jemand anders, der nicht so hoch gehandelt wird, würde ich jetzt mal sagen.
Vermarktung, wie oft dieses Wort hochinteressant sage, also muss man mal andere Anglizismen anlernen. Vermarktung ist das, weil wenn ich jemand dich erklären müsste, oder mache ja gelegentlich, dann sage ich, der Meyerbeer ist immer jemand, der kann viel, aber er ist auch in der Lage, sich zu verkaufen. Was ihn von dem Großteil der Künstler unterscheidet,
Und ich ziehe immer den Vergleich zu den Autoren. Mhm. Wenn du Buch schreibst, meinen die Leute ja, das Buch schreiben ist, wenn das Buch gut ist, verkauft sich's. Stimmt aber nicht.
Ja.
Weil du kannst das tollste Buch schreiben, wenn du danach das Marketing nicht hinbekommst, hast verloren. Du kannst beides.
Ich weiß exakt, was du meinst. Ich bin davon nicht so sehr überzeugt. Ich meine, in gewissem Sinne denke ich, kann ich das schon ein bisschen. Aber es ist halt auch eine Frage, es ist Erfahrungssache und das braucht schon ein paar Jahre, bis man irgendwie sich so einen Namen erarbeitet, womöglich durch die Qualität der Arbeit oder das.
Ohne Zweifel, dass die Not da sein muss.
Ja. Ohne Zweifel. Aber Marketing im eigentlichen Sinn betreibe ich zum Beispiel nicht. Das geht über die Arbeiten. Irgendwann wird mal vielleicht jemand aufmerksam. Es gibt natürlich
Sammler. Aber du warst ja in New York auch ausgegeben.
Ja, das ist Networking, wie man so sagt. Das ist einfach ein Netzwerk. Je größer das Netzwerk ist, desto größer stehen die Chancen, auch irgendwo vielleicht entdeckt zu werden. Ich war lang in New York, viel und oft. Und da hatte ich natürlich auch Mäzene, aber die müssen ja auch erstmal auf dich stoßen. Also insofern muss man schon irgendwie auf sich aufmerksam machen, aber nicht im Sinne von hausieren und sagen, schau mal, da bin ich, das ist meine Arbeit.
Nein, das habe ich tatsächlich auch nicht gemeint.
Das läuft über Ausstellungen und was weiß
ich. Die du ja auch hinbekommen musst.
Ja, also, ja klar. Das muss man halt lang selber machen und vielleicht kommt dann irgendwann mal eine Galerie. Das ist aber auch so eine Sache, man kann nicht einfach eine Galerie neirumpeln und sagen, da bin ich, schaut's mal her. Das ist naiv, glauben aber viele. Nee, man muss da schon irgendwie, das läuft anders. Das läuft einfach über Netzwerk.
Und das ist interessant, das weil aufzubauen. Das Wort Netzwerk, und da sind wir jetzt auch bei der Biografie, bei dir jetzt genau an dem Punkt, du hast dann gesagt, du hast unterrichtet in Augsburg und aber auch dann in Oberammergau in der Schnittschule. Dann irgendwann ist die Entscheidung angestanden, auf die will ich nämlich nochmal zurückkommen. Du hattest damals auch das Angebot von der Stua.
Das war erst letztes Jahr oder vor 2 Jahren.
Genau, aber war das im räumlichen Kontext oder im Zusammenhang, dass du dann gesagt hast, ich höre bei der Schnittschule wieder auf?
Ja.
Du hast damals zu mir gesagt, du triffst dich, also ein Grund war mitunter, weil du dich da mit so vielen interessanten Leuten triffst, jetzt mal wie beim Thema Netzwerken, dass es für dich so spannend ist, auch dieses Projekt, dass du sagst, ich nehme diesen sicheren Hafen und lege ihn einfach beiseite.
Das war so, der Bernd Zimmer, der jetzt in aller Munde ist durch dieses Projekt eben, der Schöpfer oder Urheber, den kenne ich schon sehr lang. Wir haben ausgerechnet, das müssten so 27, 28 Jahre sein. Bei dem sein 50er war ich noch DJ zum Beispiel in Bolling. Und den habe ich irgendwann mal auch über Ausstellung kennengelernt. Und also menschlich schätze ihn sehr. Wir sind eigentlich seit der Zeit befreundet, haben immer wieder Kontakt gehabt miteinander. Ist allerdings die letzten Jahre einfach eingeschlafen. Man hat sie nicht mehr gesehen. Ich weiß, damals war ich in Berlin und habe viele seiner Ausstellungen gesehen und bin ihm quasi nachgereist oft. Und man kannte sich halt und ich war öfters mal in Polling, da hat man gemeinsame Freunde gehabt, Schauspieler, auch unter anderem die Adele Neuhauser, die jetzt durch den Tatort Wien sehr bekannt ist, ist eine ganz gute Freundin gewesen und in diesen
auch interessante Frau.
Zeiten, ja, wunderbar.
Ja.
Und Soltan Paul zum Beispiel, das war so eine Clique in Polling, die haben alle im Klosterhof da irgendwo gewohnt und da war ich oft zugegen und so kannte man sich halt und ich kann mich erinnern, dass ich, als ich das erste Mal beim Bernd im Atelier in Oberhausen war, habe ich schon das Modell gesehen von der Stoa. Habe das aber irgendwie nicht mehr auf dem Schirm gehabt und dann.
Das war eine Indienreise oder so.
Ja,
oder
in Madurai, da waren wir auch dann. Okay. Und der hat mich dann vor 2 Jahren, müsste es her sein, hat er mich angerufen und hat gesagt, jetzt ist soweit, er setzt dieses Projekt jetzt um, er kann das jetzt umsetzen, er hat ein Grundstück gekauft und so weiter und hat gesagt, er sucht jemand, der A-Künstler ist, also ein künstlerisches Verständnis hat, der aus der Region kommt und der Kontakte hat und managen kann oder organisieren kann. Er hat gesagt, da habe ich an dich gedacht. Dann haben wir uns getroffen, hat er mir das erklärt und am Anfang war ich auch so naiv. dass ich gedacht habe, der sucht halt jetzt jemand, der mal am Wochenende vielleicht eine Hebebühne auftreibt für irgendwas, ja, wie man das erklärt hat. Und dann hat sich aber ganz schnell rausgestellt, das ist sehr viel komplexer. Und dann haben wir uns überlegt, wie kann man das bewerkstelligen? Und dann habe ich auch mit meinem Dienstvorgesetzten in Oberammergau gesprochen, wo ich damals noch angestellt war. Wie könnte man das vereinbaren? Kann ich da Freistellung kriegen für die Zeit? Und es hat sich dann schon abgebildet, dass diese Stor ein mehrjähriges Projekt werden wird. Okay. Und ich habe mir am Anfang dann auch gedacht, vielleicht wird das eine Festanstellung, aber das war überhaupt nicht möglich. Hat ja keiner gewusst, wie das laufen wird. Ja,
verständlich.
Aber ich bin dann quasi als Subunternehmer oder Freischaffender in das Projekt mit einbezogen worden. Und das war dann ganz schnell klar, das ist keine permanente Arbeitszeit oder so, also die mit 8 Stunden am Tag abgegolten ist, sondern es kommt halt immer auf die Projekte drauf an, die dann organisiert werden müssen. Und das war dann klar, dass ich in der Produktion tätig sein würde, das heißt Vermittlung von Gewerken und ich krieg...
Also du hast praktisch den Künstler, also der Künstler gesagt, was er machen will.
Zum Beispiel.
Wie zum Beispiel die Treppe zum Himmel. Mhm, und dann hast du gesagt, ja, da gehen wir zum Breitenbach.
Genau.
Der macht es. Schicken wir mal eine Zeichnung.
Richtig.
Detailzeichnung.
Genau.
Und dann gehen wir die an den Breitenbach. Mhm. Der fertigt es und dann bauen wir das an dieser Stelle auf. Die Stoa ist ein Kunstprojekt, ein Säulen. Wie hab's mir vorhin mal aufgeschrieben? In irgendeinem meiner Zettel. Ein Dach getragen von Künstlern dieser Welt.
Ja.
Gut ausgedrückt. Mit 169 Säulen, oder zumindest waren sie mal angedacht.
Ja, sind jetzt 141, glaube ich, oder sowas.
Okay,
gut. Aber der Titel bleibt eben.
Okay.
Das war, glaube ich, eine finanzielle Geschichte. Ich habe da in die Organisation nicht den Einblick, muss auch gar nicht sein, aber es ist ein bisschen reduziert worden von der Fläche her, also vom Ausmaß, geht auch um Sponsorengelder und so weiter.
Es ist ja ohne staatliche Hilfen finanziert.
Es gibt schon, oder? Es gab schon staatliche Hilfen.
Oder ohne Steuergelder oder
Förderfonds. Nee, das nicht. Aber das war die staatliche Beihilfe vom Kulturfonds, Förderfonds Bayern, glaube ich, ist einiges an Geld geflossen, aber eben nur für den Museumsbau, nicht für die Kunstwerke. Also die Kunstwerke, das, was da steht, das wird nur durch Fördermittel finanziert, durch die Stiftung. Über die Stiftung läuft
das. Also die Künstler haben das größtenteils, oder ich weiß nicht, alle, eigentlich ehrenamtlich
gemacht. Unterschiedlich, oder? Das war eigentlich das Konzept, dass sie ihre Entwürfe, ich sage jetzt nur John Scully zum Beispiel, Sean Scully, da habe ich einen Kugelschreiberentwurf gehabt und dann muss ich schauen, wer kann das umsetzen. Also das war schon eine Herausforderung in vielen Bereichen und ich weiß nicht, ich habe glaube ich so ungefähr 40 Säulen betreut oder die Ausführung dann halt organisiert.
Jetzt eine provokante Frage, gehört's nicht zum Künstlersein dazu, das auch zu fertigen?
Ja, teilweise schon. Das haben auch viele selber gefertigt.
Also das ist ganz unterschiedlich. Der so Holzschnitz, der so eine riesen Holzsäule gemacht, die er dann geschnitzt hat raus.
Also ja, also das haben einige selber gemacht. Wir hatten zum Beispiel eine der ersten Säulen, die schon fertig gekommen ist, von Subodh Gupta aus Indien, weltberühmt. Okay. Die ist aus Neu-Delhi, glaube ich. Das ist einfach per Schiff oder Luftfracht da angekommen, die war komplett fertig. Und der hat die gestiftet, sowas ist normalerweise Hunderte von Tausenden Euro wert und der hat die einfach gestiftet als Beitrag.
Okay, klasse.
Und da wurden Künstler angeschrieben, ich glaube mehr als 200. Einer der ersten war zum Beispiel auch Christo, der dann als erstes auch zu Lebzeiten noch abgesagt hat, weil er nur noch eigene Projekte macht. Okay. Andere Künstler, die auch ins Alter gekommen sind, halt, die einfach gesagt haben, abgelehnt haben und gesagt haben, das machen wir einfach nicht mehr oder ich mache nichts mehr und so weiter. Aber es waren doch einige dabei, also Weltberühmtheiten, die da sofort sich bereit erklärt haben. Das ist eben unterschiedlich, da habe ich keinen Einblick auf die Finanzierung oder so, aber es sind doch sehr namhafte Künstler dabei, zum Beispiel Flatz oder Erwin Wurm und so weiter. Also da gibt es einige namhafte Künstler, die da...
Hat es dir persönlich was gebracht?
Ja, natürlich, ganz klar.
Wieder das Netzwerk zu erweitern? Also,
na gut, ich habe jetzt nicht direkt, ich habe Künstler kennengelernt, klar, aber ich bin eigentlich ja nur eine Erfüllungsgehilfe gewesen in der
hast ganzen du selber Geschichte. Auch, hast du selber auch eine Säule gestaltet?
Nein, oder das, steht das noch aus? Das, nee, das würde mir, ist mir nicht vergönnt. Ich bin kein Weltkünstler.
Und ja, dann schon.
Das, ja, dann wäre ich vielleicht. Ja, aber nee, das war auch, ich meine, ganz am Anfang hat mich der Bernd Zimmer gefragt, was ich für Säule machen würde, wenn ich eine gestalten dürfte oder so, da würde ich eine Zündkerze machen.
Ja.
Aus Beton oder so. Aber nee, das war ja von vornherein eigentlich überhaupt nicht zur Diskussion gestanden. Wäre natürlich toll, aber ich bin eigentlich bloß in der Produktion tätig, also im Hintergrund tatsächlich.
Okay. Die Zündkerze in Anlehnung an den Serialienmarkt, ja. den du seit 2 Jahren
machst. Vor 2 Jahren, ja.
Der Serialienmarkt ist ein Markt, wo du lokale, aber auch ein bisschen überregionale Künstler hast, die die Produkte bei dir vorstellen, ja. Die serienreif sind. Ja, kann man genau. Das so zusammenfassen?
Ja, doch. Also der Grundgedanke war, die erste Idee war, einfach ich mache hin und wieder mal so Geschichten wie diese Geldpolster, die du kennst,
ja.
Aus geschredderten D-Mark noch, da habe ich ja fast...
Also jetzt braucht eigentlich jeder ein Geldpolster.
Ja, eben, ein Geldpolster kann man immer brauchen.
Im Besonderen als Künstler.
Also symbolisch gemeint, und das ging eigentlich ursprünglich um die Idee, was zu schaffen, was in Museumsshops zum Beispiel verkauft werden könnte. Es ist aber meistens nur wirklich namhaften Künstlern gegönnt, wie Ottmar Hörl zum Beispiel oder egal, von Andy Warhol, da kriegst du überall in jedem Museumsshop Krawatten und sonst was. Das sind halt seriengefertigte künstlerisch gestaltete Produkte, die also von hoher Qualität und zu erschwinglichen Preisen. Das war ursprünglich die Idee. Und da Leute zu finden, die sich da beteiligen, einfach so eine Plattform zu bieten und diese wahrzunehmen. Und
also ich kann es auch nur jedem empfehlen. Es ist hoch spannend, wenn du da durchmarschierst und die unterschiedlichen Künstler siehst, von der Zündkerze hinweg zum Gelbpolster. Und dann da gibt es auch das Nussknacker, war mal da.
Ja, der ist wunderbar. Oberammergau, der Michi von Mücke, der auch bei Kofelgschroh Protagonist war.
Ja.
Lang, die haben jetzt zwar sich anders konstelliert, aber der hat zum Beispiel einen Nussknacker, einen handgeschmiedeten Nussknacker in Serie hergestellt, der wirklich wunderbar ist und funktioniert. Sowas haben wir am Anfang im Programm gehabt, und das war ein Publikumserfolg auch, und es ist verkauft worden. Und so haben wir das machen wir turnusmäßig alle 2 Jahre.
Ja. Und dieses Jahr kam Corona dazwischen.
Ja, da kam Corona dazwischen. Da haben wir eine abgespeckte Version laufen lassen. Das heißt, Sonderprogramm. Da haben sich jetzt nicht alle, die sich angemeldet haben für den diesjährigen oder letztjährigen Markt, beteiligt, sondern das waren jetzt 7 oder 8 Leute von 22 ursprünglich geplanten. Aber das ist auch mehr oder weniger ganz gut gelaufen.
Okay, jetzt eine Frage bezüglich Serienreife. Wann verliert den Namen Kunst, wenn du in die Serie gehst?
Eigentlich überhaupt nicht, weil man kennt ja Auflagendrucke von.
Aber das ist ja dann kein Kunstwerk mehr irgendwann.
Doch, natürlich, ist halt eine Serie. Ein Druck, eine Radierung zum Beispiel, die kann man bis zu 100 Mal herstellen, ohne dass sich irgendwie die Qualität verändert, und es wird dann nummeriert. Oder Lithografien, also Drucke halt, Kunstdrucke, Serigraphien, also Siebdrucke zum Beispiel, kommt immer drauf an, wie groß die Serie ist oder so, aber das ist ja deswegen genauso ein Kunstwerk. Wir haben jetzt auch vom Bernd Zimmer ein paar Arbeiten verkauft, Holzschnitte, die halt in Auflage gedruckt werden. Bestimmte Auflage ist vielleicht dann 1 von 10 oder 2 von 10 und so, und das ist dann aber trotzdem ein
Kunstwerk. Also es inflationiert sich nicht?
Nein,
okay. Nee.
Schön, dass ihr dran geblieben seid bei Am Ruder mit Peter Mayer. Mein Name ist Christian Lohri und das war die 3. Episode mit dem Peter. Besonders interessant war für mich in dieser Episode, dass dieser Kunstmarkt professionell nicht ohne vernünftiges Netzwerk funktioniert.
Vor allem nicht, wenn man hauptberuflicher Künstler ist und davon leben muss oder darf, oder wie der Peter das einfach sagt, Künstler ist. Ich unterhalte mich in den nächsten Episoden mit dem Peter über Zeitgeist in der Kunst. Wir intensivieren das Wasserfarben-Syndikat. Er erzählt über sein Projekt Der Phantom und wie dieses Projekt ihn noch mehr zum politischen Künstler gemacht hat. Wir reden auch über Scheitern und über den Philosophen Homer Simpson. Alle 2 Tage kommt ein neuer Podcast raus. Ergo bis übermorgen. Gute Zeit.